Unsere Textlesung steht in Jesaja, Jesaja 53, die Verse 4 und 5. Jesaja 53, Verse 4 und 5. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Amen. Lieber René, wir freuen uns jetzt auf deine Predigt.
Ich darf euch auch alle ganz herzlich begrüßen und ich freue mich, wieder bei euch hier in Mundafing zu sein. Ihr habt in dem Text eben schon gehört, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Es wird um Prophezeiungen auf Jesus hingehen. Also das, was wir heute machen werden, ist etwas, das gerade im ersten Jahrhundert von den Aposteln immer und immer wieder gemacht wurde. Gegenstand der Predigt damals war, aus der Schrift heraus zu erklären, dass Jesus der Messias ist, auf den man seit Jahrhunderten, ja, seit Jahrtausenden gewartet hat. Wir beginnen ganz vorne. Ich denke, das ist damals von Aposteln auch so gemacht worden. Ich möchte gerne ganz am Anfang in der Bibel mit euch einsteigen, etwas anschauen, was sich dann immer weiter durchzieht. Und wir nehmen uns 3, 4 Texte heraus aus der Bibel. Geht doch mal mit mir ganz nach vorne in 1. Mose Kapitel 2. Da befinden wir uns noch mitten im Paradies. Kapitel 1 haben wir ganz am Ende, Vers 31 gehört. Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Am Anfang war alles perfekt. In Kapitel 2 merken wir nun, da kommen auch Dinge, die nicht mehr so gut sind. Und hier haben wir einen Vers, den Vers 17, nehmen wir 16 noch mit dazu, wo Gott warnt vor etwas. Alles ist perfekt, aber es gibt eine Warnung, da gibt es doch eine gefährliche Situation. Ich lese Verse 16 und 17. Und damit beginnt das, was wir als Heilsplan kennen. Damit beginnt das, wie Gott umgeht mit der Sünde, mit den Fehlern, den Problemen, den wir als Menschen hier verursacht haben. Wir lesen dort: Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und dann kommt die vielleicht bekannteste Geschichte der Bibel, in 1. Mose Kapitel 3, ab den ersten Versen, wo die Schlange mit Eva spricht und sie dazu verführt, doch von diesem Baum zu essen. Jetzt heißt es hier in Vers 17, an dem Tag, an dem du davon isst, musst du sterben. Wenn wir aber dann in Kapitel 3 sehen, was danach geschieht, verhält es sich doch etwas anders. Und da gehen wir jetzt mal hin, dass wir so ein bisschen verstehen, in welcher Situation befinden wir uns. Wir überspringen großzügig die ersten Verse, wo die Schlange Eva verführt, und gehen direkt zu Vers 15, wo Gott jetzt spricht. Gewissermaßen ein Urteil über diese Situation fällt. Und das fällt folgendermaßen aus. 1. Mose 3, Vers 15. Er spricht hier zu der Schlange, also zu Satan: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Zu dem Zeitpunkt hatten Adam und Eva noch keine Kinder. Es war höchstwahrscheinlich nicht lange seit der Schöpfung von Mann und Frau, dass das hier geschehen ist. Und jetzt spricht Gott hier, statt sie gleich zu töten davon, ihr werdet noch Nachkommen haben. Und diese Nachkommen, einer von denen zumindest, wird ganz besonders der Feind der Schlange werden. Gott spricht hier über die Zukunft. Obwohl wir eigentlich erwarten müssen, dass jetzt alles zu Ende ist. Dass er Tabula Rasa macht, nochmal von vorne beginnt vielleicht. Das macht er nicht. Wir haben in den Versen vorher für jeden dieser Protagonisten, jeder, der hier so seinen Anteil an der Schuld, an der Sünde hat, hat jeder sein Urteil. Aber wichtig ist dieser Vers 15, das wird als das erste Evangelium der Bibel bezeichnet. Denn hier wird schon vorher gesagt, liebe Schlange Satan, du wirst eines Tages sterben. Jetzt wirkt eigentlich alles gerade so. Wir haben den Tag der Sünde, Satans großer Erfolg, er hat die Menschheit jetzt gewonnen. Sagt Gott vorher, du wirst sterben. Es wird nicht so sein, dass du diesen Planeten hier auf immer und ewig unter deiner Hand haben wirst. Es wird auch vorher gesagt, dass dieser Sieg über die Schlange nicht kostenfrei kommt. Dass das ziemlich schwierig werden wird. Es wird der Kopf der Schlange zertreten, das ist die übliche Todesart für eine Schlange. Wenn man den Schwanz trifft, kann sie weiterleben. Der Kopf muss zerstört werden. Und so war das damals auch in der Antike, wo es viele Schlangen dort im Orient gab, ganz üblich. Will man eine Schlange töten, Kopf abschlagen oder darauf treten. Also wenn man das hier hörte, war für jeden klar, diese Schlange wird sterben, nicht nur verletzt werden, nicht nur eingeschränkt werden im Herrschaftsbereich, die Schlange wird sterben. Aber zu einem hohen Preis. Denn der, der den Kopf zertreten wird, wird dabei Schmerzen erleiden. Hier heißt es, in die Ferse stechen, nach Luthers Übersetzung. Im Urtext im Hebräischen hören wir die Ferse zermalmen. Das ist nochmal mehr. Die Ferse zermalmen, das sind richtig große Schmerzen, damit einhergehen. In die Ferse stechen ist auch nicht so verkehrt. Wir werden noch zu einem anderen Text kommen, wo die Rede davon ist, dass der Sieger, von dem hier die Rede ist, durchbohrt wird. Wenn wir uns vorstellen, dass es eine gefährliche Schlange ist, die Rede ist von Satan, vielleicht eine Art Giftschlange, dann wissen wir auch, dass es wohl mit dem Tod enden wird. Der, der den Kopf zertritt, wird Schmerzen leiden und wird sterben daran. Dieses Proto-Evangelium, wie es in der Theologie bezeichnet wird, dieses Vor- oder erste Evangelium, weist schon darauf hin, der Messias, der kommen wird, wird leiden und er wird sogar sterben. Das hier wird gegeben, während Adam und Eva noch im Paradies sind. Direkt am Tag, an dem sie gesündigt haben, an dem Tag, an dem sie jetzt eigentlich alle Hoffnung verloren hatten, wird ihnen gesagt, ihr dürft doch noch Hoffnung haben, es geht weiter. Wir sprachen vorhin im Bibelkreis davon, dass es ganz wichtig ist, das prophetische Wort, weil es uns Hoffnung vermittelt. Hier hätte Gott einfach sagen können, ich finde schon eine Lösung. Hätte er machen können. Aber er wird konkret. Hier wird er schon konkret und immer wieder durch seine Propheten, um die Hoffnung richtig lebendig zu erhalten. Jetzt haben wir aber ein Dilemma. Jetzt macht Gott ihnen hier Hoffnung und sagt, eines Tages wird der Schlange der Kopf zertreten, die Macht, unter die ihr euch jetzt begeben habt, indem ihr der Schlange gehorsam wart und nicht mir, diese Macht wird gebrochen werden. Aber was ist dann mit dem Vers, den wir vorher gelesen haben? 1. Mose 2, Vers 17. Da hat Gott doch deutlich gesagt, an dem Tag, an dem ihr davon esst, werdet ihr des Todes sterben. Und die Schlange hat dem gegenüber gesetzt, als sie mit Eva sprach, hier in Kapitel 3, Vers 4, die Schlange sprach zu der Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Ja, wer hat jetzt Recht behalten? Wenn wir etwas weiterlesen in diesem Kapitel 3 und sehen, wie Gott jetzt weiter mit ihnen verfährt, dann merken wir, Gott hat schon Recht behalten, aber er hat, wie so oft, eine Lösung gefunden. Er spricht davon, es wird viel kosten, Satan zu besiegen. Aber diese Kosten werden nicht Adam und Eva zu tragen haben, sondern irgendwann in der Zukunft kommt dort jemand. Aber in diesem Kapitel erklärt er noch, wie er mit seiner eigenen Aussage umgeht, dass an dem Tag doch eigentlich Adam und Eva sterben müssten. Beiläufig geschieht das, wie so oft in der Bibel, beiläufig etwas erwähnt, das uns erklärt, was hier eigentlich Gott gerade tut. In Vers 21 hören wir, Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und dann werden sie aus dem Paradies raus vertrieben, damit sie nicht vom Baum des Lebens essen und damit die Sünde und alles, was sie jetzt auch an Leid damit über die Welt gebracht haben, damit das nicht verewigt wird. Aber vorher werden ihnen diese Röcke von Fellen gegeben. Keine Schurze aus Feigenblättern, wie sie sich das noch vorher selbst gemacht haben. Wenn das von Fellen ist, dann muss hier Blut geflossen sein. An dem Tag ist das erste Mal Tod in diese Welt eingekehrt. Es gab überhaupt das erste Mal Tod. Bis dahin, bei all dem, was vorher vielleicht noch gewesen ist im Weltall, was wir an Geschichte nicht genau kennen, gab es das bisher noch nicht. Satan hat schon viele Engel verführt, ja, jetzt hat er die Menschen verführt, aber Tod gab es bisher noch nicht. Das erste Lebewesen, das stirbt, ist ein Tier. Und daraus macht Gott Felle und zieht sie ihnen an. Interessant, dass wir in Kapitel 2, Vers 25 hören, dass beide nackt gewesen sind und sich nicht schämten. Nachdem sie von der Frucht gegessen haben, in Kapitel 3, Vers 7 heißt es, ihnen wurden die Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Es gibt einen Psalm, in dem wir hören, dass der Mensch geschaffen wurde nach Gottes Bild, das haben wir ja auch hier, und dass Gott mit einem Lichtgewand ja bekleidet ist, wie die Engel übrigens auch. Und der Verdacht liegt nahe, dass auch die Menschen das höchstwahrscheinlich hier hatten. Ellen White schreibt übrigens auch davon, dass es so gewesen ist. Und das haben sie verloren, als sie gesündigt haben. Und dadurch erkannten sie, dass sie eigentlich nackt sind. Dafür musste jetzt Ersatz gefunden werden. Und Gott ist es, der ihrer Scham und ihrer Schuld hier hilft, der ihnen Gewänder beschafft und sie ihnen anzieht. Er bekleidet sie. Das, was sie selbst gemacht haben, hatte nicht genügt. Während er ihnen also vorhersagt, eines Tages kommt der Messias und wird Satan töten, geht er hier ganz praktisch auch hin, lässt anstelle von Adam und Eva ein Tier sterben, nimmt das Kleid von diesem Tier und gibt es ihnen und sagt damit, ihr werdet nicht sterben müssen, aber es muss jemand sterben. Die Schuld ist so groß, jemand anderes wird sie tragen, das könnt ihr gar nicht alleine. Ich gebe euch jetzt schon mal als Vorbild darauf ein neues Gewand. Das ursprüngliche ging verloren, ich gebe euch ein neues. In diesem Kapitel, wo so viel Drama drin steckt, wo sie alle Hoffnung verloren haben, lässt Gott sie nicht einen Tag im Ungewissen. An diesem Tag noch sagt er ihnen, es gibt Hoffnung, es wird ein Erlöser kommen, ihr werdet das wieder erreichen, was ihr heute verloren habt. Was für eine Gnade. Und damit erfüllt er auch sein Wort, aber durch einen Stellvertretertod. Genau das, weshalb auch wir heute hier sitzen. Weil wir fest davon ausgehen, dass jemand anders für uns gestorben ist. Wenn wir sterben müssten in ewigen Tod, hätte es keinen Sinn, dass wir hier zusammenkommen. Außer über eine nette Vergangenheit zu reden vielleicht. Aber in Hoffnung für die Zukunft hätten wir dann nicht. Wenn wir ein Kapitel weitergehen, das machen wir, wir bleiben hier ganz in der Nähe zu Kapitel 4, Vers 1, dann sehen wir die ersten Gedanken nach dem Verlust des Paradieses. Adam und Eva kommen hier zusammen und das erste Kind, die erste Geburt steht an. Das erste Kind wird geboren und wir hören davon in Vers 1 folgendes. Adam erkannte seine Frau Eva, das ist ein hebräischer Begriff, ja da, der erkennen, aber auch Geschlechtsverkehr bedeutet. Also jemand ganz tief erkennen bedeutet auch eben hier die sexuelle Beziehung zu pflegen. Das tun diese beiden und sie wurde schwanger und sie gebiert den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. So steht es hier bei mir. Im hebräischen Grundtext haben wir da etwas anderes stehen, das für die Übersetzer und Ausleger recht schwer zu verstehen ist, deshalb wird hier gerne eingefügt mit Hilfe des Herrn. Aber Hilfe haben wir hier nicht stehen. Wörtlich haben wir hier stehen, ich habe einen Mann gewonnen, den Herrn, Yahweh, den Gottesnamen, der steht hier. Ich habe den Herrn gewonnen, ich habe den Herrn geboren. Und das macht nur dann Sinn, wenn wir beachten, wovon wir gerade sprachen in Kapitel 3. Dass Gott ihnen schon gesagt hat, da kommt jemand, zukünftig, aus dir Frau heraus, von deinen Nachkommen wird jemand geboren, der wird euch befreien von der Herrschaft Satans. Denn sie haben ja Scham und Schuld schon empfunden, sie merkten, da stimmt was nicht. Es war ihnen unangenehm gewesen, dass sie plötzlich nicht mehr offen mit Gott umgehen können. Es war für sie sehr, sehr schwer, das Paradies zu verlieren. Und sie hofften, dass ihre eigenen Kinder schon Messias werden würden. Und so kommt hier der erste Sohn und dann sagt sie, ich habe einen Mann gewonnen. Keine Frau, ein Mann, sie wussten, es wird wohl männlich sein, den Herrn. Sie konnte sich offenbar nicht vorstellen, dass Gott länger warten würde als eine Generation. Wir heute wissen es besser. Da gingen Jahrtausende ins Land, bis Jesus kam. Weil hier noch eine Menge geschehen musste, damit klar wird, wohin es führt, wenn Satan diese Welt beherrscht. Wäre das nach einer Generation schon gekommen und Satan besiegt worden, dann wäre das nicht dieser triumphale Sieg. Da wären eine Menge Fragen noch offen geblieben, die für uns heute viel mehr klar sind. Wir heute sehnen uns danach, dass diese Welt zu Ende geht, dass Jesus seine Herrschaft antritt und damit alles Leid ein Ende hat. Aber in der ersten Generation war das noch nicht erkennbar, was für ein Leid das mit sich bringt. Wenn wir jetzt rausschauen und betrachten die Natur, dann merken wir so die ersten Knospen wieder. Das Gras fängt langsam an zu wachsen, bald ist Ostern und man freut sich drauf, dass es wieder wärmer und sonniger wird und dass die Bäume wieder grün werden. In der Zeit damals kannte man Bäume, wie wir sie jetzt draußen sehen, überhaupt nicht. Das gab es nicht. Ich war einmal in der Karibik gewesen, um eine Evangelisation dort zu halten und wir fuhren über irgendwelche Straßen, ein Mann von Jamaika war das, ein Jamaikaner und ich, und wir sprachen ein bisschen und dann merke ich plötzlich, da sehe ich einen Baum ohne Blätter. Mir ist aufgefallen, die Woche, die ich dort war, habe ich das nicht einmal gesehen. Wie auch in der Karibik, es ist immer warm. Und ich spreche mit ihm darüber und erkläre ihm, dass bei uns etwa ein halbes Jahr lang die Bäume kahl sind. Alle, bis auf Nadelbäume. Das konnte er sich nicht vorstellen. Und er sagte, wenn bei uns ein Baum keine Blätter trägt, dann ist er tot. Da kommt nichts wieder. Der konnte sich nicht vorstellen, dass alles kahl ist und es fängt wieder neu an im Frühling, was für uns normal ist. Aber jetzt stellt euch vor, wie es für Adam und Eva gewesen sein muss, die gerade das Paradies verloren haben und jetzt merken, dass auch in der Natur sich Dinge verändern, dass nicht mehr alles so ist wie vorher, dass die Tiere aggressiver werden, auch die Menschen. Der Sohn, von dem sie hier sagten, das ist hoffentlich der Yahweh, der Herr, der geboren wird und uns befreit, wird der erste Mörder, bringt seinen Bruder um. Wenn die ersten Blätter von den Bäumen gefallen sind, die ersten Früchte gefault sind, wie wird es ihnen damit gegangen sein? Wenn sie das erste Mal Tod erlebt haben, einmal dieses Tier, das Gott hier schlachtet, zu wissen, dieses Tier stirbt, weil ich einen Fehler begangen habe. Aber jetzt zu merken, dass Tiere sich gegenseitig fressen, dass Menschen sich gegenseitig umbringen. Was muss das für die beiden bedeutet haben, für Adam und Eva? Und für alle weiteren, die gekommen sind. Ich glaube, das Leid haben die, die noch viel mehr Schönheit hatten, so kurz nach der Schöpfung, haben sie es trotzdem im Detail viel mehr empfunden als wir heute, die wir damit aufwachsen und es gar nicht anders kennen, als dass im Herbst die Straßen sich bunt färben von dem Laub, das runterfällt. Was für ein Leid. Wir haben diese Hoffnung, die hier schon angesprochen wird, dass dieses Leid eines Tages ein Ende hat. Und wir können sagen, nach diesen Kapiteln 3 und 4 stehen folgende Punkte schon fest. Adam und Eva hätten schon wissen können, und auch die Menschheit danach hätte schon wissen können, was da noch geschehen wird, wenn der Messias kommt. Folgende Punkte haben wir. Erstens, Satan wird besiegt werden. Das Wichtigste überhaupt. Zweitens, dieser Sieg wird schreckliche Folgen haben für den Sieger. Ist mit Schmerz, mit Leid, wohl auch mit dem Tod verbunden. Hätte man schon wissen können. Drittens, der Sieger wird Blut vergießen, er wird ja eben Schmerzen empfinden, also in menschlicher Gestalt wird er kommen. Auf was wird sich da Gott herablassen? Wenn Eva schon von dem Yahweh sprach, dann hat sie anscheinend verstanden, es wird Gottes Sohn selbst sein, der sich hier in Menschengestalt dann zeigen wird, um Satan zu besiegen. Viertens, die Ferse des Siegers wird zermalmt, also schmerzhaft wird es sein. Die Blöße des Menschen wird aber schließlich wieder bedeckt. Scham und Schuld, all das Negative, was es mit sich brachte, wird wieder genommen werden. Und der Mensch alleine kann das nicht, sondern Gott ist es, der das bewirken muss. Alles, was wir vom Evangelium wissen, was wir im Neuen Testament lernen, könnten wir schon wissen aus dem 1. Mose 3. Da ist schon alles vorhanden. Wenn wir etwas weitergehen im Alten Testament, kommen wir zu anderen Texten, die noch etwas deutlicher sogar werden. Lasst uns mal gegen Ende des Alten Testaments gehen, zu Sacharja, einer der kleinen Propheten, ziemlich in der Mitte der Bibel. Sacharja Kapitel 12. Sacharja 12, Vers 10. Das vorletzte Buch des Alten Testaments. Danach kommt nur noch Malachi. Über Sacharja Kapitel 12. Ich werde dort nur einen Vers lesen und ich bin sicher, ihr werdet erkennen, um was es hier geht. Sacharja Kapitel 12, Vers 10. Bei mir in meiner Lutherbibel ist es überschrieben mit Klage über den Durchbohrten. Da merkt man schon, das könnte was mit Jesus zu tun haben. Versucht mal in diesem Vers zu erkennen, von welcher Zeit hier die Rede ist, von welchem Ereignis. Ich lese hier Vers 10. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Hier ist die Rede von dem Geist der Gnade und des Gebets, der ausgegossen wird. Und dadurch erkennen sie den, den sie durchbohrt haben, das einzige Kind. Das Erstgeborene. Das sind die Titel, die im Neuen Testament für Jesus verwendet werden. Der Erstgeborene und der Einziggeborene, das einzige Kind Gottes, der einzige Sohn, der gegeben wird und der durchbohrt wird. Es gibt nicht viele Todesarten mit Durchbohren. Es gibt Kreuzigen, es gibt dann im Mittelalter noch das Pfählen, aber zu der Zeit, wo hier Sacharja spielt und später zur Zeit der Römer, war das Übliche die Kreuzigung. Wenn man also von diesem Durchbohren spricht, Erstgeborene, der durchbohrt wird, der erst dann richtig erkannt und verstanden wird, wenn Gott seinen Geist ausgießt, dann ist klar, um was es hier geht. Hier befinden wir uns in der Zeit nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, Pfingsten, wo sie zusammen sind, um zu beten und dann endlich verstehen, was da eigentlich geschehen ist. Dann verstehen, der Mann ist nicht gekreuzigt worden, weil er ein Verräter wäre. Er ist nicht gekreuzigt worden, um seine Lehre damit zu besiegeln oder irgendetwas. Er ist gekreuzigt worden, weil ich gesündigt habe. Deshalb auch hier die Bezeichnung, den sie durchbohrt haben. Da geht es um die, die jetzt gerade zu Gott beten, um zu verstehen, was denn da los ist. Denken wir an die Jünger, die noch nach der Auferstehung nicht verstanden haben, was los ist. Die ihn am Tag seiner Himmelfahrt, 10 Tage vor Pfingsten, noch fragen, wann endlich richtest du dein Reich auf? Das irdische politische Reich, von dem sprechen sie da. Aber an Pfingsten verstehen sie, was los ist. Da kommt der Heilige Geist in Macht, sie sind zusammen zum Gebet und jetzt verstehen sie, er ist gestorben um unserer Schuld willen und nicht um hier ein Reich aufzurichten, politisch gegen die Römer vorzugehen. Und damit ist auch dieser Vers hier erfüllt. Das sind kleine Hinweise, die recht deutlich sind und es gibt viele, viele darüber hinaus im Alten Testament. Ich möchte aber gerne jetzt zu einem kommen, zu dem längsten und dem deutlichsten überhaupt, noch viel deutlicher als die Verse, die wir bisher hatten. Und dann müssen wir zu Jesaja gehen, der Text, den du gelesen hast. Jesaja Kapitel 53. Jesaja Kapitel 53. In den Kapiteln vorher und auch nachher bei Jesaja wird sehr viel über das Werk des Messias gesprochen. Es ist der Evangelist des Alten Testaments. Und dieser Prophet spricht hier in Kapitel 53, wir beginnen etwas früher bei Kapitel 52, Vers 13, da spricht er mit vielen, vielen Versen über die letzten Stunden Jesu Christi. Wir haben also jetzt schon einiges gesammelt und gemerkt, die Christen hätten das wissen können, die Juden damals hätten vorbereitet sein können. Und wenn wir uns dieses Kapitel anschauen, dann müssen wir sogar sagen, sie hätten vorbereitet sein müssen. Wie konnte man das falsch verstehen? Wir steigen ein mit Vers 13 und müssen natürlich auch fairerweise bedenken, im Nachhinein zu urteilen ist immer leichter. Das ist klar. Wir wissen jetzt schon, worüber wir sprechen. Im Vorhinein zu erwarten, dass tatsächlich solche grausamen Dinge kommen, wie sie jetzt auch hier berichtet werden, dass Gott sich zu so etwas herablassen würde, ist sicherlich schwerer als im Rückblick es dann zu interpretieren. Und das wollen wir jetzt hier tun. Jesaja 52, ab Vers 13. Siehe, meinem Knecht wird es gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder, so wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen, und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Dieses Heidenbesprengen kann man auch verstehen als in Staunen versetzen. Es geht um die Lehre, die verkündigt wird, die selbst die, die mit dem Glauben eigentlich nichts zu tun haben, in Staunen versetzen wird, weil es so außergewöhnlich ist, so bahnbrechend. Vers 13 spricht davon, dass dieser Knecht Gottes, als der hier bezeichnet wird, übrigens der gleiche Ausdruck, wie wir ihn im Neuen Testament vorfinden. Da wird Jesus in Philipper 2 als der Knecht Gottes bezeichnet, der sich selbst in Knechtsgestalt, in Menschengestalt auf diese Erde hier herabgelassen hat. Von dem ist hier die Rede. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Diese Worte verwendet Jesus, wenn er sagt, der Menschensohn, also er selbst, muss erhöht werden. Und dann wird er viele zu sich ziehen. Er spricht von seiner Kreuzigung. So ein Kreuz war groß. Man wurde darauf genagelt, festgebunden meist noch, und dann wurde es aufgerichtet. Und dann stand man da, dass es jeder gut sehen kann. Man stand am Pranger. Erhöht, erhaben, für jeden gut sichtbar. Aber gerade das, was dort geschieht, dieses Zeichen der Schande, würde viele zu ihm hinziehen, weil sie merken, was er da eigentlich getan hat. Was Gott hier für ein Opfer bringt. Davon ist hier schon die Rede. Der Knecht in Knechtsgestalt wird gekreuzigt werden. Vers 14 sagt uns, viele werden sich entsetzen, seine Gestalt hässlicher als die anderer Leute. Es geht hier, das merken wir auch gleich in den nächsten Versen, nicht darum, dass Jesus grundsätzlich hässlich war. Er hat sicherlich durchschnittlich ausgesehen. Wir haben keine genauen Hinweise. Aber sein Aussehen wird weder die Leute besonders für ihn eingenommen haben, noch besonders gegen ihn. Er wird durchschnittlich gewesen sein. Aber in dieser Situation, wir sprechen hier von der Kreuzigung, sah er nicht mehr gut aus. Bedenken wir, was dem vorausging. Die Nacht, in der es ein Gerichtsverfahren gab, das diesen Namen gar nicht verdient, wo er geschlagen wurde von der ganzen Abteilung der Soldaten, hartgesottene Männer, die mit Fäusten in sein Gesicht geschlagen haben, die Dornenkrone, das Rohr, mit dem man ihn geschlagen hat, die Peitschen, mit denen er geschlagen wurde, also auch der ganze Rücken, vermutlich auch die Vorderseite, vielleicht auch das Gesicht. Zu dem Zeitpunkt, in dem Moment, als er gekreuzigt wurde, sah er wirklich schlimm aus, weil er so übel zugerichtet wurde. Und so wird er dann schließlich, davon lesen wir gleich noch mehr, selbst die Heiden in Staunen versetzen, weil er bereit war, so weit zu gehen für die Menschen. Ich lese weiter, Kapitel 53, Abvers 1. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Auch hier ist immer noch die Rede von der Kreuzigung. Er war nicht generell so verachtet oder hässlich. Wir wissen, die Leute kamen zu Tausenden, um ihn zu hören. Sie waren fasziniert, sie waren begeistert. Sie wollten ihn zum König krönen mehr als einmal. Aber in dem Moment haben sie nicht mehr verstanden, was da vonstatten geht. Sie haben ja erhofft, er würde Israel von den Römern befreien. Stattdessen lässt er sich schlagen von den Menschen und kreuzigen. Geht bis ans Ende, lässt sich das Leben nehmen, der andere Tote zum Leben wieder zurückgeholt hat. Lässt sich hier freiwillig sogar ans Kreuz schlagen. Und davon wird uns hier gesagt, wer soll uns das noch glauben? Wer kann glauben, dass Gott bereit ist, so weit zu gehen? Und jetzt wird uns hier das Evangelium in Reinkultur verkündigt. Verse 4 und 5, deutlicher haben es die Propheten nicht machen können, als das, was jetzt hier kommt. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Als Jesus am Kreuz hing, standen die Leute darunter und lästerten noch, haben sich lustig gemacht und haben gesagt, hier Arzt, hilf dir selber. Hat der anderen geholfen und kann sich selbst nicht helfen. Steige herab vom Kreuz, dann wollen wir an dich glauben. Diese Verse hier, die gerade der spottenden Menge gut bekannt gewesen sein müssen, haben genau das Gegenteil belegt und erklärt, Leute, wie dumm seid ihr. Er hängt am Kreuz wegen euren Vergehen, nicht wegen dem, was er gemacht hat. Und er musste das bis zum Ende machen, sonst wäre diese Welt hier verloren gewesen. Stellt euch das vor, wenn er es hätte ihn beweisen wollen, wenn er gesagt hätte, okay, ich steige herab vom Kreuz. Wir wären alle verloren. Dann wäre nämlich keiner für unsere Schuld gestorben. Während er also das hier trägt, für uns, jeden Einzelnen von uns, muss er sich noch anhören, wie andere, die so viel dümmer waren, die diese Verse eigentlich kannten und doch verachteten, ihm dann noch einen Vorwurf machen. Was für eine Größe, ganz ruhig dort zu bleiben, obwohl ein Wort, wie er sagt, genügt hätte, um Legionen von Engeln zu befehligen. Ellen White beschreibt uns zu dieser Situation sogar, dass es auch für Gott selbst und vor allem für die Engel sehr schwer war, nicht einzugreifen. Stellt euch das vor. Legionen von Engeln, der oberste Befehlshaber hängt am Kreuz. Und sie dürfen nicht eingreifen, obwohl es so leicht gewesen wäre. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert wurde, litt er doch willig. Er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Erinnern wir uns an Pilatus, der sich wundert, Herodes, der sich wundert, dass Jesus nichts sagt, dass er seinen Mund nicht auftut, dass er willig einfach alles in Kauf nimmt, stur bis ans Ende geht. Er hat eine Mission zu erfüllen. Wie leicht wäre es gewesen, sich selbst zu verteidigen? Wie leicht wäre es gewesen, durch ein kleines Wunder oder nur durch die Scharen von Leuten, die eigentlich darauf warteten, dass ein Befehl von ihm kommt, jetzt endlich mit dem Schwert reinzuschlagen? Wie leicht wäre es gewesen, sich da zu befreien? Mit wenigen Worten hätte er einen Volksaufstand erzeugen können. Und er tut es nicht. Er sagt nichts. Er nimmt es hin wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Wir merken, er ist eben das wahre Lamm, auf das all die Opfer hingewiesen haben. Deshalb geht er eben auch bis zum Schafott. Wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Und jetzt merken wir in Vers 8, jetzt kommt der nächste Schritt. Bis hierhin haben wir die Kreuzigung. Wir haben die Martern, die Folter, wie er aussieht, wie schlecht es ihm geht und die Leute, die ihn verspotten. Ab Vers 8 kommt der nächste Schritt. Jetzt ist die Rede von seinem Tod. Beachtet, wie konkret das hier vorhergesagt ist. Wie viele Details wir hier haben. Vers 8, er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Land der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt wurde. Hier wird ganz deutlich gesagt, er wird nicht nur leiden, nein, er wird sogar sterben. Aus dem Land der Lebendigen ist er hinweggenommen. Jetzt haben Angst und das Gericht, das er dadurch litten hat, ein Ende. Jetzt spürt er nichts mehr. Jetzt ist er tot. Jetzt sind wir hier zeitlich nach diesem Schrei. Es ist vollbracht. Und so heißt es auch hier, er ist geplagt für die Missetat des Volkes. Jetzt ist das abgeschlossen. Er hat es vollbracht. Jetzt ist er tot. Aber wir wissen, Gott sei Dank, das ist nicht alles. Es geht weiter. Vers 9. Man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern. Beziehungsweise der hebräische Text hat eigentlich bei Reichen. Bei Gottlosen und bei Reichen, als er gestorben war. Obwohl er niemandem Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Auch hier konkret vorhergesagt. Er hing mitten zwischen den Übeltätern. Zwei Räuber neben ihm. Und man gab ihm sein Grab bei einem Reichen. Josef von Arimathea. Ein sehr reicher Ratsherr, der darum bat, dass doch Jesus bei ihm im Grab beerdigt werden dürfte. Und so kam es. Er ist gekreuzigt worden, zusammen mit Übeltätern, als Übeltäter, den Übeltätern gleichgerechnet. Sein Grab aber bei den Vornehmen. Wie ungewöhnlich ist das? Aber genau so ist es gekommen. Obwohl kein Betrug, nichts Falsches in seinem Mund gewesen ist. Ich lese Vers 10. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Von Anfang bis Ende war das Gottes Plan. Es war kein Fehler, es war kein Fehltritt, es war kein Misslingen, sondern Gott hat es so geplant, Jesus hat es ausgeführt. Und wir haben hier ganz deutlich jetzt gesagt, er ist das Schuldopfer. Also spätestens nach diesem Vers hätte alles klar sein müssen, worauf der alttestamentliche Gottesdienst hinweist, wofür man diese Opfer darbringt und dann auch, dass nach dem Tod Jesu keine Opfer mehr dargebracht werden müssen. Deshalb zerriss ja auch der Vorhang im Tempel von oben nach unten, womit der Dienst unmöglich wurde. Das wahre Opfer ist ja jetzt gekommen, er hat sein Leben gegeben. Und des Herrn Plan, von dem sonst so wörtlich nicht die Rede ist in der Bibel, hier steht es, des Herrn Plan, das ist der Heilsplan, wird durch ihn gelingen, weil er es bis zum Tod durchgehalten hat, Gott treu zu sein, diesen Plan zu erfüllen. Und jetzt hören wir von der Auferstehung. Also auch die Auferstehung hätte schon bekannt sein können. Die Jünger hätten es wissen können und vor allem hätten sie es glauben können, als die Frauen vom Grab kamen und es ihnen mitteilten. Stattdessen lesen wir nur, sie glaubten ihnen nicht. Obwohl es hier schon vorhergesagt ist. Ich lese Vers 11. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen. Denn er trägt ihre Sünden. Und wir merken, das zieht sich hier durch. Ständig ist die Rede von Sünde. Er trägt sie. Wir können sie alleine nicht tragen. Er trägt sie. So wie dieses Tier damals im Paradies, das Gott geschlachtet hat, hier kommt das wahre Schuldopfer. Er wird das Licht wieder sehen, er wird die Fülle haben und er wird Erkenntnis bringen, nämlich Erkenntnis des Heilsplans. Man wird dann verstehen, warum das so geschehen ist. Und damit kommen wir zum letzten Vers, dem Vers 12. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat, und für die Übeltäter gebeten. Das ist wie so eine Art Epilog, nochmal so ein Nachsatz. Einfach nochmal ein paar Details mit hineingegeben, was noch alles geschehen würde an diesem letzten Tag seines Lebens hier auf der Erde. Da wird uns gesagt, dass er den Übeltätern gleichgerechnet ist. Ich sprach eben schon davon, er ist mit ihnen gemeinsam gekreuzigt worden, wie einer der Übeltäter. Mitten zwischen ihnen. Er hat die Sünde der vielen getragen, das hatten wir schon, und er hat für die Übeltäter gebeten. Noch ein Detail. Als er gerade ans Kreuz geschlagen wird, auf dem Boden liegend, auf dem Kreuz und die Nägel seine Hände und Füße durchdringen, betet er noch für die, die das tun, ihm gerade diese Schmerzen zufügen und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ganz deutlich erfüllt, was wir hier haben. Er betet noch für diejenigen, die ihm das antun. Wie viel wir in diesem Kapitel alleine haben. Und ich sagte vorhin schon, es gibt viele andere Texte im Alten Testament darüber hinaus. Aber ich denke, das, was wir uns jetzt heute angeschaut haben, ist in etwa das, was auch die Apostel damals verkündigt haben. Aus dem Alten Testament heraus zu belegen, Jesus ist der Messias. Er ist für deine Schuld gestorben. Jesus selbst hat das getan. Als er mit den Emmaus-Jüngern redete, kurz nach der Kreuzigung, kurz nach der Auferstehung, und sie sich noch diese beiden Männer fragten, warum ist das Ganze geschehen? Wir dachten, er wäre der Messias. Da redet er mit ihnen, dann heißt es dort, er fing an bei Mose und sprach über die ganzen Propheten und erklärte ihnen, dass doch so kommen musste. Und fragte noch, wie seid ihr zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten verkündigt haben? Wir haben uns jetzt mal nur drei Abschnitte rausgenommen und erkennen schon, wie deutlich das war. Und ich möchte auch sagen, warum ich das heute gemacht habe. Weil ich glaube, dass wir viele andere Texte, die uns auf Dinge hinweisen, die wir heute erleben oder in der Zukunft, dass wir da auch oft genauso blind sind. Die Juden damals hätten genau wissen können, wie ihr Messias aussieht. Sie hätten vieles von seinen Lehren schon kennen können. In jedem Fall hätten sie verstehen können, warum er sterben musste. Und sie haben es nicht verstanden, nicht mal seine Jünger. Jesus hat uns vieles gesagt über unsere heutige Zeit, hat uns auch gesagt über die Zukunft und über den Himmel, auf den wir warten. Und ich glaube, wir sind auch da oft zu trägen Herzens, all dem zu glauben, wovon berichtet ist. Und wir müssen uns selbst da auch am Riemen packen, müssen sagen, ich nehme das ernst, ich studiere die Bibel, ich glaube das. Genauso wie er für jeden Einzelnen von uns gestorben ist und es auch für nur einen Menschen getan hätte, das auf sich zu nehmen. Genauso gilt eben jedes andere Versprechen, das wir darin haben, für jeden Einzelnen von uns. Und wenn wir zu trägen Herzens sind, das zu glauben, leiden wir selbst am meisten darunter. Gott wird seinen Plan erfüllen, mit uns oder ohne uns. Aber was geht verloren? Was geht verloren, wenn man das nicht annimmt? Was für ein Leid haben die Jünger damals durchgemacht, als sie dachten, all ihre Hoffnungen sind verloren? Die Tausende von Juden in Israel, die darauf warteten, Jesus wird uns befreien. Was für eine Angst haben sie mitgemacht, bis sie endlich verstanden haben, was da geschieht. Was hätten sie sich ersparen können? Aber wie viele haben diese Erkenntnis bis zum Ende nicht annehmen wollen, obwohl es so deutlich da steht? Wie viele gibt es heute, in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, die große Teile der Bibel nicht annehmen, die vieles davon nicht hören wollen oder zumindest nicht glauben wollen? Was für ein Leid wird es für diese Menschen bedeuten, diese Hoffnung nicht zu haben, von der wir auch vorhin gesprochen haben? Was bedeutet es, keine Hoffnung über dieses Leben hinaus zu haben? Was bedeutet es, keinen Anker zu haben in der Zeit, in der wir uns befinden? Es war die Rede vorhin auch von einem dritten Weltkrieg gewesen oder anderen Dingen, vor denen wir Angst haben, auch was das Klima und die Umwelt angeht. Es gibt so viele Dinge, die uns Angst machen können. Aber Jesus sagt, genau diese Ängste möchte er uns nehmen. Weil er sich um alles kümmert. Er ist am Anfang da gewesen, er wird auch am Ende da sein. Aber ob das Relevanz für mich hat und Wirkung in meinem Leben, hängt von mir ab. Ob ich es glaube und mein Leben danach ausrichte. Und das ist mein Aufruf für uns alle heute. Wir feiern in Kürze Ostern. Da feiern wir die Auferstehung Jesu. Lass uns nicht vergessen, was für eine Angst die wenigen Tage davor bedeuteten. Das ist die Angst, die wir auch erleben in unserer Gesellschaft, wenn man nicht weiß, was kommt als nächstes. Gott möchte uns da Hoffnung geben. Hinweise geben, will uns helfen, dass wir diese Angst nicht erleiden müssen. Aber es liegt an uns, das auch zu glauben und entsprechend Jesus Christus in unserem Leben Tag für Tag dabei zu haben. Das wünsche ich uns, ihn nie aus den Augen zu verlieren, ein erfülltes Christenleben zu führen, voller Hoffnung und Freude auf das, was er für uns bereitet. In dem festen Bewusstsein dessen, was wir hier gelesen haben in Vers 10, des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Und dazu fehlt nur noch die Wiederkunft. Die wird bald geschehen. Ich wünsche mir, dass wir alle mit dabei sind und uns von Herzen darauf freuen können. Amen. Amen. Unser lieber himmlischer Vater, danke, dass du bereit gewesen bist, das Kostbarste zu geben, das du besitzt. Herr Jesus, dass du bereit gewesen bist, das auf dich zu nehmen, geschlagen, gequält zu werden und am Ende sogar zu sterben, um die Verheißung aus dem Paradies zu erfüllen, die Hoffnung, die du damals schon Adam und Eva gegeben hast, dass sie nicht traurig sind, sondern dass sie nach vorne schauen und in dieser Hoffnung auch ihr Leben wieder mit dir gemeinsam leben. Dass du bereit gewesen bist, der Schlange den Kopf zu zertreten, auch wenn es dich Schmerzen kostet, die Ferse zermalmt wird und sogar der Tod noch kommt. Danke, dass du den Menschen damals schon so viel an Erkenntnis gegeben hast, dass wir es hätten wissen können und dass du uns heute auch so viel Erkenntnis gibst, dass wir wissen können, was noch kommt. Danke, dass es wunderbare Hoffnung ist, die wir haben. Eine Hoffnung auf deine Wiederkunft, Herr Jesus, und auf ein Ende all des Bösen, das wir entdecken in dieser Welt. Dass es dann keine Bäume mehr geben wird, die kahl sind, keine Tiere mehr, die andere Tiere fressen. Dass es keine Menschen mehr geben wird, die andere quälen, dass kein schlechtes Wort mehr fallen wird, kein Streit mehr sein wird, keine Tränen aus Angst oder aus Leid vergossen werden, sondern nur noch aus Freude. Dass wir mit dir persönlich sprechen dürfen und dass du sogar bei uns leben wirst auf der neu geschaffenen Erde. Danke für diese wunderbare Hoffnung, die wir haben und hilf uns, sie immer vor Augen zu haben. Dass da, wo es hier in diesem Leben schwierig wird, wo wir dich vielleicht auch aus den Augen zu verlieren scheinen, dass wir da gehalten werden. Dass wir vorsichtig sind, immer deine Hand auch wirklich in Händen zu haben, dich nicht loszulassen. Zeig uns in unserem Leben, wo wir stehen. Zeig uns, wo wir noch ernster machen müssen mit unserem Glauben. Wo wir Verheißungen, die du uns gegeben hast, übersehen, überhört haben, vielleicht nicht glauben wollten. Und lass uns nicht zu trägen Herzens sein, sondern lass uns lebendigen Herzens sein, wirklich auch mutig voranzugehen und zu glauben all dem, was geschrieben ist in deinem Wort. Das auszuleben in unserem Leben und damit eine lebendige Hoffnung zu haben, dass der Heilsplan, der am Golgatha, am Kreuz sich, der so deutlich bewiesen wurde dort, dass wir fest darauf vertrauen, der wird bis zum Ende auch ausgeführt werden. Das Ende steht bald aus, lass uns darauf vorbereitet sein. Danke für deine große Gnade, die du bewiesen hast durch dein Leben und durch deinen Tod und dass du für uns gestorben bist, für unsere Schuld, damit wir das ewige Leben erlangen dürfen. Amen.
Thank you.